NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Oktober 1954. Die Unterzeichnung der Pariser Verträge.
Es war ein Tag dramatisch, wie ihn die NATO wohl ganz selten erlebt hat, mit ihm als Hauptdarsteller. Donald Trump in Brüssel, scharfe Angriffe, maximaler Druck und anscheinend sogar die Drohung, aus der NATO auszutreten.
US-Präsident Donald Trump tritt vor gut einem Jahr auf wie ein Schulhofschläger beim NATO-Gipfeltreffen in Brüssel. Allerdings hat er auch, was nicht immer der Fall ist, in der Sache recht. Die NATO-Staaten haben sich seit langem verpflichtet, bis zum Jahr 2024 von ihrer Wirtschaftsleistung 2% für Rüstung auszugeben, das 2%-Ziel. Die USA liegen aktuell bei etwa 3,6%, Deutschland bei 1,25%. Die Deutschen versprechen viel und halten wenig. Warum? Auch weil Rüstung und Militär hier seit langem gesellschaftlich verpönt sind. Seit dem letzten Weltkrieg, seit in Deutschland nicht mehr solche Phrasen gedroschen werden wie von Hitlers Propagandaminister Josef Goebbels, der im Rheinland kurz vor Kriegsende stramme Nazis versammelt, um
vor der Nation und vor der ganzen Welt zu erklären, dass wir dieses Gebiet niemals aufgeben werden und es verteidigen werden wie eine Festung bis zum letzten Atemzug.
Nie wieder Krieg. Die Friedenssehnsucht der Menschen ist dann am stärksten, wenn gerade wieder einmal alles zerstört ist. So wie bei dieser Frau kurz nach dem Untergang Nazi-Deutschlands.
Wenn man, wie ich, seinen Mann und seinen einzigen Bruder im Krieg verloren hat und nun mit seinen drei Kindern mehr oder weniger allein in der Welt steht, will man von Wiederaufrüstung oder dergleichen nichts mehr hören. Man kann es nicht mehr.
So dachten die meisten Menschen in der frühen Bundesrepublik. Diese verbreitete Haltung war für Bundeskanzler Konrad Adenauer allerdings nur eine Flucht vor der Wirklichkeit.
Es ist die Schicksalsfrage Deutschlands. Wir stehen vor der Wahl zwischen Sklaverei und Freiheit. Wir wählen die Freiheit.
Der hat eindeutige Prioritäten. Seine Politik ist die der Westbindung, völlige Integration in westliche Strukturen, in die Freiheit des Westens, um über diesen Weg perspektivisch die Wiedervereinigung zu erlangen.
Sagt Thorsten Loch, Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Für Adenauer, der seinen Deutschen zutiefst misstraute, war die Alternative ein Grauen.
Die Alternative ist die Wiedervereinigung, die unter den Vorzeichen einer Neutralität hätte geschehen müssen vermutlich. Und dann das Abdriften nach Osten in das kommunistische Lager. Und für die westliche Welt ist es vermutlich der Super-GAU gewesen, sich vorstellen zu müssen, dass die Sowjetunion mit einem starken Deutschland in der Mitte Europas gemeinsame Sache gegen den Rest macht.
Das täte Adenauer nie und wartete für sein Konzept der Westbindung und Wiederbewaffnung auf den richtigen Zeitpunkt. Adenauers Gelegenheit kam kurz darauf mit dem Koreakrieg.
Korea wurde von den Kommunisten zum Schlachtfeld gemacht. Die roten Truppen von Nordkorea rückten über die Trennungslinie des 38. Breitengrades und überfielen die Republik Korea.
In der Bundesrepublik grassierte nun die Angst vor den Russen, dass es dem geteilten Deutschland wie Korea ergehen könnte, dass kasernierte Volkspolizei aus der DDR einmarschiert, eine Vorläuferin der Nationalen Volksarmee. Das Projekt einer europäischen Verteidigungsgemeinschaft scheiterte am Widerstand des französischen Parlaments. Binnen Wochen wurde dann die Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO ausgehandelt. Adenauers Angebot, eine starke neue westdeutsche Armee. Im Gegenzug wird die Bundesrepublik souverän. Dass Amerikaner, Briten und Franzosen nicht mehr Besatzer sind, sondern Verbündete.
Geben und nehmen, meine Damen und Herren, das ist die einzige Möglichkeit, um zu einer Verständigung und zu einer Zusammenarbeit zu kommen und vor allem, um zu einer Gemeinschaft zusammenzuwachsen.
Das Nordatlantische Verteidigungsbündnis, die NATO, bestand schon seit 5 Jahren. Zunächst gedacht als Bündnis gegen Deutschland, bald schon eine Antwort auf die sowjetische Überlegenheit an Soldaten und konventionellen Waffen. Nun sah Adenauer für Westdeutschland die Chance, gleichberechtigtes Mitglied der NATO zu werden. Heute vor 65 Jahren wurden die Pariser Verträge unterschrieben. Im Bundestag folgten heftige Debatten.
Nach einer 40-stündigen Redeschlacht fielen die Würfel. In einer namentlichen Abstimmung entschieden sich 2/3 der Abgeordneten für das Pariser Vertragswerk.
Adenauer war am Ziel. Allerdings musste die Bundeswehr auf atomare, biologische und chemische Waffen verzichten. Zu den Pariser Verträgen gehörte auch der Deutschlandvertrag. Die Bundesrepublik wurde mit ihm weitgehend souverän. Adenauer hielt nichts von Paraden, aber die Aufnahme Deutschlands in die NATO ließ er mit großem militärischem Zeremoniell feiern. Eine Prestigefrage.
Aus dem Gegner im Krieg wurde ein Freund im Frieden. Um die gleiche Stunde stieg vor dem NATO-Hauptquartier in Anwesenheit früheren deutschen Generals Dr. Speidel die schwarz-rot-goldene Flagge empor.
Andere Beobachter sahen darin ein Desaster, denn nun standen Deutsche gegen Deutsche. Im Westen wuchs eine Wehrpflichtarmee aus 500.000 Mann.
Draußen im Gelände des Ausbildungslagers Andernach sind jetzt hier die Freiwilligen der ersten Lehrkompanie angetreten.
Nochmal abzählen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Im Osten rüstete die DDR auf. Aus der schon lange aufgebauten kasernierten Volkspolizei wurde die Nationale Volksarmee, Sollstärke 120.000 Mann.
Tag, Genossen Soldaten, Genossen Unteroffiziere und Genossen Offiziere!
Deutsche gegen Deutsche. In einem Krieg wären sie in ihrer Heimat aufeinander losgegangen. Ein Krieg, der den sicheren Untergang Deutschlands bedeutet hätte, denn über allen Armeen hing das Damoklesschwert der Atombombe. Eine Waffe, die in der Propaganda harmlos geredet wurde, wie hier im Bericht der Wochenschau über einen Atombombentest in den USA.
Soldaten und zivile Beobachter wohnten der Übung bei. Panzer werden 3 Kilometer entfernt in Stellung gebracht und dann ist es soweit. Das Ergebnis, wer weiter entfernt ist als 2 Kilometer, kann überleben. Das Zentrum aber bedeutet totale Vernichtung.
Ich glaube nicht, dass in den 60er Jahren das Bewusstsein in den Staaten schon so groß war, was tatsächlich hätte passieren können. Hier hat man eigentlich aus den Ereignissen 45 aus Japan sehr, sehr wenig gelernt, weil man immer noch das Bewusstsein hatte, das verzieht sich ja alles wieder. Wir wissen mittlerweile, was das für dramatische Folgen haben kann, wenn es zu einem Einsatz von atomaren Sprengköpfen kommt.
Sagt Jörg Hillmann, Kommandeur des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam. Er war 10 Jahre lang selbst im NATO-Hauptquartier in Brüssel.
Sie können fest davon ausgehen, dass jede größere Stadt in Deutschland ein Ziel mindestens gewesen ist für atomare Sprengköpfe aus dem Bereich des Warschauer Paktes. Das hätte fatale Folgen für uns gehabt. Und wir würden heute hier nicht mehr sitzen.
Die Bundeswehr hatte 500.000 Soldaten. Im Atomzeitalter bedeutete das nicht mehr viel. Wer als Mittelmacht etwas gelten wollte, der strebte nach Atomwaffen, so wie Frankreich und Großbritannien. Auch Adenauer wollte unbedingt Atomwaffen für die Bundeswehr, obwohl das durch die Pariser Verträge untersagt war.
Wenn die ganzen NATO-Truppen mit nuklearen Waffen versehen sind, aber nicht die Deutschen, dann, meine Damen und Herren, sind die deutschen Truppen nichts anderes wie Futter für den Gegner.
2 deutsche Armeen, die sich in Deutschland gegenseitig mit Atomwaffen beschießen. Gegen diese Vorstellung entstand die Kampagne Kampf dem Atomtod. Diesmal setzte sich die öffentliche Meinung durch mit Demonstrationen, Aufrufen und den ersten Ostermärschen Anfang der 60er Jahre.
Sollten wir nicht doch endlich alle wach werden und unsere Stimme erheben gegen den Wahnsinn der Bombe? Für ein besseres Leben.
Die Bundeswehr bekam keine eigenen Atomwaffen. Willy Brandts sozialliberale Regierung trat 1969 dem Atomwaffensperrvertrag bei. Nach einer Zeit der Entspannung setzte wieder eine Phase des atomaren Wettrüstens ein. Die Sowjetunion stationierte neue atomare Mittelstreckenraketen in der DDR vom Typ SS-20. Die US-Armee antwortete mit Pershing-2-Raketen und Cruise-Missiles in der Bundesrepublik. Die NATO setzte ihre Abschreckungspolitik durch gegen die Friedensbewegung. Hat die Abschreckung durch die NATO am Ende zum Kollaps der Sowjetunion geführt?
Das glaube ich nicht, sondern das ist sicherlich in erster Linie auch der Weisheit von Michael Gorbatschow zu danken,
sagt Kommandeur Jörg Hillmann, selber Kapitän zur See und Historiker. 1991 löste die Sowjetunion sich auf, der Warschauer Pakt ebenso. Russland ging davon aus, dass die NATO nicht näher käme. Ohne gemeinsames Feindbild hätte die NATO sich auflösen können. Doch es gibt sie bis heute. Vor allem die osteuropäischen Länder wollten unbedingt in das Bündnis hinein. Aus Angst vor einem wiedererstarkten Russland. Es kam die NATO-Osterweiterung.
Die Osterweiterung ist ausgesprochen gut verlaufen. Immer mit kleinen Holperschritten. Aber am Ende des Tages hat dieses Bündnis, dieses Militärbündnis Bestand gehabt.
Heute hat die NATO 29 Mitgliedstaaten. Das Bündnis schützt sie auch voreinander, zum Beispiel Griechen und Türken.
Das ist so ein genereller Gedanke. Staaten, die in einem Militärbündnis eingebunden sind, bieten auch die Möglichkeit, dass man durch die Integration voreinander auch geschützt ist.
Kommandeur Jörg Hillmann hat in seiner Zeit im NATO-Hauptquartier festgestellt, dass dort kein General nach Kampforden auf der Brust strebe.
Meine Erfahrung in Brüssel ist immer gewesen, dass die Militärs die verhaltenen Berater waren, aber auch dann, wenn es erforderlich war, energische Berater gegen den Einsatz von Waffen waren.
Heute ist die Bundeswehr in 12 Auslandseinsätzen, von Afghanistan bis Mali. Kommandeur Hillmann ist erstaunt, wie schnell das Militär geschickt wird.
Es ist manchmal verwunderlich, wie schnell man mit dem Satz dabei ist, dann schicken wir da mal ein paar Soldaten hin, die können dann da für Ruhe sorgen.
Jörg Hillmann hält die NATO für das erfolgreichste Militärbündnis der Geschichte, weil es die meisten Kriege verhindert habe und weil nicht eine einzige Macht dominiere, sondern es am Ende einen Ausgleich gebe zwischen allen Mitgliedern.
Wir blicken auf 70 Jahre NATO zurück. Eine wahnsinnig lange Zeit. Die NATO wird sich anpassen an gesellschaftliche Veränderungen und wird als Militärbündnis für uns versuchen, den Frieden dort zu erhalten, wo es notwendig ist.
Ein US-Präsident bleibt 8 Jahre im Amt, maximal. Ob die NATO den aktuellen Präsidenten übersteht, der hält wenig von Bündnissen, bevorzugt Alleingänge, gibt Befehle heraus, die sich täglich ändern können. Kündigung des INF-Vertrages über atomare Mittelstreckenraketen, sprunghafte Atomverhandlungen mit Nordkorea, Rückzug aus den Kurdengebieten, Blockade gegen Iran und die subtile Drohung, vielleicht aus der NATO auszutreten, wie vor gut einem Jahr auf dem NATO-Gipfel.
Zwischendurch wirkt es, als könnte sein Vorgehen die ganze NATO zum Einsturz bringen. Drohen Sie weiter damit, die Vereinigten Staaten womöglich aus der NATO zurückzuziehen, wird Trump gefragt. Und können Sie das überhaupt ohne Zustimmung des Kongress? Die Antwort? Ich glaube, ich könnte das wahrscheinlich, aber es ist nicht mehr nötig. Die anderen haben heute Zusagen gemacht wie nie zuvor.
Von deutschen Zusagen ist allerdings nicht viel zu halten. Die Bundesrepublik gibt nicht überproportional mehr Geld für Rüstung aus, auch wenn die Bundeswehr offenbar in einem desaströsen Zustand ist. Rechtlich verbindlich ist das 2%-Ziel der NATO ohnehin nicht. Es wurde auch nie vom Bundestag beschlossen. Eine andere alte Forderung haben die Deutschen allerdings annähernd erfüllt. Seit Jahrzehnten sollten die entwickelten Länder nach einem Beschluss der Vereinten Nationen 0,7% ihrer Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe ausgeben. Dieses Ziel hat die Bundesrepublik 2016 erstmals erreicht. Deutschland militärisch pfui, zivil hui.
Im Zeitzeichen erinnerte Heiner Wember an die Unterzeichnung der Pariser Verträge am 23. Oktober 1954. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.